Herzlich willkommen heute Morgen in der Gemeinschaft der Heiligen, geliebten Gottes, in Präsenz oder eben auch im Livestream, die mit Spannung jetzt sagen, wir wollen hören, was Gott uns heute Morgen wieder zu sagen hat. Da bin ich auch gespannt. Was kommt rüber? Was macht der Geist mir und euch lebendig? Und das müsst ihr schon wissen. Jeder nimmt etwas anderes mit. Ich habe Dinge erlebt. Wie fandst du die Predigt? Ganz toll. Ich sage, mir hat sie nichts zu sagen gehabt. Ein andermal, der Satz, der hat mich getroffen. Ach, hat er das wirklich gesagt? Habe ich gar nicht gehört. Kennt ihr das? So unterschiedlich nehmen wir wahr, aus welcher Stimmung, aus welcher Lage, in welcher Situation befinden wir uns. Und entsprechend nehmen wir natürlich auch wahr, was uns Gott zu sagen hat. Und darum möchte ich ihn jetzt einfach bitten, und Herr, leite du uns durch deinen guten, heiligen Geist jetzt in alle Wahrheit. Was dir auf dem Herzen liegt, dass es rüberkommt, dass jeder Einzelne gestärkt und ermutigt wird, festzuhalten am Evangelium, im Vertrauen, im Glauben, dass du der Herr bist und bleibst. Amen. Wir sind ja in der nachösterlichen Zeit und da fiel mir eine Predigt ein, die sehr gut dazu passt. Es ist das letzte Kapitel der Offenbarung. Nein, es handelt sich um eine Offenbarung. Es ist das letzte Kapitel des Johannesevangeliums. Und genau dort geht es darum, nach Ostern waren sie einfach nicht mehr auseinanderzukriegen. Ständig hatten sie ihre Halleluja-Versammlungen und ihre Veranstaltungen, lobten Gott und priesen, wir haben den Auferstandenen gesehen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und haben eingeladen, kommt, wir haben den Auferstandenen erlebt. War das eigentlich so? Bin ich da auf dem falschen Dampfer? Und wenn ich mir Johannes 21 anschaue, habe ich ganz große Zweifel, ob die etwas vom Auferstandenen überhaupt richtig mitbekommen haben. Da heißt es ab Vers 21, ich lese die ersten 4 Verse, danach, es war schon ein Sabbat vergangen, als sie zusammen waren, die Jünger, aus Angst vor den Juden verschlossen, mach die Tür zu, da kann ja jedermann reinkommen, ist da hinten die Tür zu. Hey, wir sind auf der Abschussliste, wir stehen unter Beobachtung, wir sind die Feinde der Juden. Und sie beratschlagten noch, was uns da die Frauen für Märchen erzählt hatten, aber das kann ja nicht wahr sein. Und er trat plötzlich mitten unter ihnen auf. Und sie erschraken und dachten, sie sähen einen Geist. Und er ganz trocken, habt ihr mal etwas zu essen? Na, da wäre er jetzt in Verlegenheit, wenn ich sagen würde, hat hier ja jemand was zu essen? Moment, in meiner Tasche, da ist ein Snicker oder sowas. Und er aß vor ihnen. Und sie waren einfach so betroffen, sprachlos, ratlos. Thomas war nicht bei ihnen. Abends, Tag der Auferstehung. Und er sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Hände, in seine Nägelmale lege und in seine Seite, dann glaub ich es nicht. Knallharter Realist. Er wollte sehen und nicht nur hören. 8 Tage später, wieder versammelt aus Furcht vor den Juden. Verschlossene Türen, Jesus tritt auf. Thomas, komm mal. Leg deine Hände in meine Nägelmale und deine Hand an meine Seite und sei hinfort nicht ungläubig, sondern gläubig. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Herzlich willkommen heute Morgen, ihr lieben Gläubigen. Hat jemand möglicherweise schon Jesus gesehen? Ich sprach so provokativ. Es ist nicht ausgeschlossen, zumindest im Traum. Vielleicht manchmal sogar in Form einer Präsenz, dass man sagt, da war er, ich habe ihn gesehen. Ja, unwahrscheinlich. Thomas jedenfalls war jetzt endgültig überzeugt und doch macht er sich mit auf den Weg mit Petrus. Er offenbarte sich nämlich dann zum 3. Male den Jüngern am Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also. Es waren beieinander Simon Petrus, Thomas, haben wir gerade eben gehört, der da heißt Zwilling, Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, war seine Frage. Von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und andere 2 seiner Jünger. Na, die Söhne des Zebedäus, eine Frage, 10 Punkte, hießen, naja, Johannes, ich mach's euch einfach, und Jakobus, Söhne des Zebedäus. Das heißt, dieses Dreigestirn, Petrus, Johannes, Jakobus, auf dem Berg der Verklärung, eng mit Jesus verbunden. Wo finden wir sie wieder? An ihrem Ausgangsort. Dort, wo Jesus sie mal eingesammelt hat. Eigentlich nicht nur eingesammelt, standen da rum und hab da nichts zu tun. Nee, die flickten ihre Netze, die hatten zu tun. Es ging um Gelderwerb, es ging um lebenserhaltende Maßnahmen. Sie mussten was tun. Und Jesus ruft sie aus ihrer gewohnten Umgebung und Beschäftigung heraus und sagt, kommt, ich will euch wozu machen? Nicht Fische fangen, sondern ihr sollt Menschenfischer werden. Das war ihre Berufung. Ja, sag mal, ich hoffe, du bist dir deiner Berufung als Kind Gottes bewusst. Und findest dich nicht am Ausgangsort deiner Berufung wieder, dort, wo du hergekommen bist. Es sei denn, eine Ausnahme. Du trittst dort wieder auf, wozu Jesus dich berufen hat. Und er hat den Jüngern gesagt, ihr sollt meine Jünger. Ja, Jünger. Nein, er hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und Zeuge natürlich, wenn man ihm nachfolgt, logisch, Nachfolger, dann führt kein Weg daran vorbei, wo es die Gelegenheit gibt. Einspruch, euer Ehren, da muss ich mich mal melden. Ich muss hier einfach sagen, das Weihnachtsfest ist einfach zu wertvoll, als dass man da nur eine Betriebsversammlung macht. Und ich kann mich noch erinnern, du liebe Zeit, wer hat dir den Floh ins Ohr gesetzt? Ich habe gesagt, wenn die einmal ein Stichwort fallen lassen, stehe ich in der Personalversammlung auf. Und lade ein zu einem wöchentlichen Gebetstreffen in der Agentur Hannover. Und es war schon kurz Schluss und er guckte auf die Uhr, der Leiter der Personalversammlung. Und dann sagte er, und insofern wünsche ich Ihnen dann noch gesegnete Weihnachtstage. Und das war für mich das Stichwort, dass ich aufgestanden bin. Wenn ich noch eine kurze Ansage machen darf. Ja, bitte, Herr Ulrich. Ich sage, ich möchte darauf hinweisen. Weihnachten in Kürze, wir feiern das. Und es geht ja, das wissen wir, denke ich, alle. Nicht nur um die Geschenke, sondern es geht um den Heiland, den Gott uns geschenkt hat, in die Krippe gelegt hat. Wir wissen, dass er eben nicht in der Krippe blieb, sondern dass er heranwuchs und letztlich sogar sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat. Und wir wissen nicht nur, dass er gestorben ist, wir wissen auch um seine Auferstehung. Und deshalb lade ich ein, wir wollen immer an einem Mittwochmorgen um 7:30 uns treffen, noch bevor der Dienstbeginn für uns da ist, und wollen uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und darüber sprechen und nachdenken. Und ich lade Sie alle dazu ein. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage. Uiuiuiui. Und dann kommt ein Kollege auf mich zu und sagt zu mir, ich muss sagen, der war katholisch. Hartmut, warum sagst du mir nichts?
Ich habe gesagt, naja, ich hatte so an die Evangelischen gedacht. Mit katholischen.
Das war einer meiner treuesten, präsenten Vertreter des Ora et Labora Teams. Ora et Labora. Bete und arbeite. Lateinisch. Der lud wieder wie ein Zeuge einen katholischen Mitbruder ein. Und der war blind. Aber Herr Welzel kam. Herr Welzel bekam einmal den Auftrag, auch die Andacht zu halten. Und weil er blind war, hatte er eine ganz dicke Bibel dabei. So dick. Und er blätterte auf. Und jetzt kriege ich die Kurve. Er las vor Johannes 21. Genau das, was heute Morgen Thema ist. Und sie sahen Jesus am Ufer stehen und hatten nichts zu essen. Und er lädt sie ein und spricht, kommt und haltet das Mahl. Und er ging mit seinen Fingern in blinden Schrift darüber und las das. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Die einen vergessen die Badewanne nicht wegen der Fußwaschung. Die habe ich schon wieder vergessen. Ich habe die Bibellese des blinden Johannes nicht vergessen. Eingeladen von einem Zeugen, unsere Berufung. Du, wo du bist und wo du stehst, bitte um Weisheit zur rechten Zeit. A, den Mund aufzumachen und B, ihn auch wieder zu schließen. Weil sonst weniger ist oft mehr. Gilt auch für mich, wenn ich meine Predigt hier halte, ich weiß. Er offenbarte sich. Zwei waren beieinander, wir haben es eben gelesen, und andere Jünger. Es waren summa summarum, ich habe nachgerechnet, 7. Es fehlten 4. Jetzt die Mathematiker, 7 + 4 sind, da fehlt doch einer. Hatte Jesus nicht 12 Jünger? Naja, wir wissen um das Schicksal eines Judas. Er war nicht mehr in ihrer Mitte. Da spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, Petrus, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind doch berufen worden, Menschen zu fischen. Wieso willst du dich wieder ins Boot setzen und angeln oder Netze auswerfen? Kein Protest. Stattdessen, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, traten in das Schiff alsobald und erlebten eine große Pleite. Wie oft haben sie das Netz hochgezogen? Wieder ins Meer gesenkt. Rudere mal 100 Meter weiter links. Da habe ich meine Erfahrung, früher schon immer. Da hat's geklappt. Sie sind nach links gerudert. Das heißt ja nicht nach links, sondern nach Backbord. Mensch, seid ihr denn hier nicht vor der Küste? Damals gab es kein Backbord und Steuerbord. Da sind sie tatsächlich dann eben nach links gefahren oder nach rechts, wo auch immer. Mit dem Ergebnis, nothing, also nichts, null. Die ganze Nacht. Ob sie da ins Nachdenken kamen, ins Grübeln kamen, ob da jemand sagte, hey, eigentlich ist das nicht meine Aufgabe, eigentlich ist das nicht meine Berufung. Und ihr lieben Geschwister, ich möchte euch einfach daran erinnern, Kern eurer Berufung, wenn du weißt, wozu du von Gott bestimmt bist, in den unterschiedlichsten Funktionen. Ich muss es ja eigentlich weiter erzählen, ich kam nach Hameln und plötzlich kriege ich einen Zettel unter meinem Auto. Ich war hier, paar Meter weiter beschäftigt, in der Agentur, jahrelang. Zettel unter meiner Windschutzscheibe. Der hat meinen Fisch hinten gesehen oder mein Gideon-Abzeichen. Ich weiß nicht, was ich dran hatte. Oder einen Spruch sogar. Rufen Sie mich doch mal an. Und wer kennt einen Willem Rösemeyer noch? Einer kennt ihn. Das war ein Gottesfürchtiger, ein Gläubiger. Und er sagte, schön, dass es dich gibt. So ganz sachlich und cool. Ja, bin in der Poststelle. Eigentlich wäre ich zu höherem berufen, aber ich habe hier nur die Poststelle jetzt bekommen. Ich sage, Willem, deine Funktion, du hast viele Mitarbeiter, du kommst in jedes Zimmer rein als Aktenhalter. Du hast Kontakte zu vielen Menschen und sieh deine Aufgabe als von Gott gegeben an. Und ich bin hier in meinem Zimmer und irgendwann kam mir in Sinn, Willem, lass uns zusammen beten. Ja, kennst du noch einen? Ja, ich spreche noch mal einen an. Und bis heute, ich muss es kurz machen, gibt es dort in der Agentur Hameln einen Gebetskreis Ora et Labora. Ich kriege immer noch die Mails, jeden Donnerstag. Durch Corona treffen sie sich nicht, aber sie werden erinnert. Die Tageslosung, heute wollen wir wieder beten. Ich freue mich so darüber. Einmal von Gott berufen worden als Zeuge und du weißt nicht, was es auslöst in der Ewigkeit. Meine Frau beim Augenarzt. Als wir letztes Mal hier waren. Ich muss zum Augenarzt. Kataraktoperation. Oh, hoffentlich geht's gut. Und sie wird beraten von einem sehr freundlichen Arzt. Ich sage, Uschi, nimm neue Testamente mit. Arztpraxen ist unsere Aufgabe. Personal zu beschenken. Vielleicht einen kurzen Bericht. Nein, möchten wir nicht. Nein, ich kann die Kollegin mal fragen. Augenblick bitte. Kommt wieder. Nee, die will auch keins. Meine Frau denkt, die Arzthelferin wollen nicht. Und Sie, der Arzt, darf ich Ihnen eine kleine Taschenbibel geben? Und Sie finden sich mitten in einem tiefen Gespräch wieder. Jesus, Bibel, Koran. Und er nahm es gerne entgegen. Was meinst du? Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wofür beten wir jetzt? Natürlich für den Arzt. Er kam aus muslimischem Hintergrund, Islam. Ich sage, Herr, das ist für dich kein Problem. Du liebst alle. Du liebst diese Menschen und darum bitte ich dich, offenbare du dich ihm. Das ist unser Gebet, offenbare du dich ihm. Stell dich ihm vor, wer du bist. Ja, Isa ist ein Prophet. Richtig, er hat recht. Isa ist ein Prophet. Aber nicht nur. Er kam vom Himmel auf die Erde, um zu dir, zu deinem Herzen und zu meinem Herzen zu sprechen. Als Gott in menschlicher Gestalt, so muss ich es ja sagen, abgespeckt, sagt man auch. Die himmlische Herrlichkeit hatte er verlassen. Philipper 2, Vers 5, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward gleich wie ein anderer Mensch an Gebärden gefunden, wie ein Mensch. Entäußerte sich. Knechtsgestalt. Je Gott in menschlicher Gestalt, damit wir ihn hören können, damit wir ihn sehen können, damit wir ihm nachfolgen können. Halleluja. Und so offenbart er sich bis heute auf unterschiedliche Art und Weise. Wen braucht er dazu? Na, dich. Zwei Arme, zwei Füße, Kopf. Na? Und ihr? Ähnlich. Als Zeugen seiner Auferstehung. Petrus findet sich am See bei Tiberias. Und Tiberias, muss man wissen, wurde von den Juden gemieden. Die sind da nicht hingegangen. Das war für die auch ein Schutzsicherheit. Da sind wir sicher in Tiberias. Da kommen die nicht hin, die Juden, die Frommen. Warum denn? Da hatte Herodes auf den Gräber der Propheten und der Frommen einfach seinen Palast hingebaut. Entweiht, kann man auch dazu sagen. Ja, bei Tiberias, da waren sie scheinbar sicher. Und fingen in derselben Nacht. Wie viel war das nochmal? Nichts. Das ist ein Drama. Da ist einer auferstanden, er zeigt sich ihnen ohne Wirkung, oder? Ja, das war bis dato ohne Wirkung. Nicht bei Petrus, auch nicht bei seinen Mitzeitgenossen, die um ihn herum waren. Die haben gesagt, dann wollen wir mit dir gehen. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Oh, Halleluja. Hör mal, liebes Herz, Gott gibt dich doch nicht auf, wenn du dich in einer Sackgasse befindest. Wenn du sagst, es geht nicht vor und es geht auch nicht mehr zurück. Ich stecke fest. Kennst du solche Lebenssituationen? Du kannst auch das in eine Frage kleiden. Gott nimmt dir das nicht übel. Gott, warum lässt du so etwas zu? Vielleicht bist du Gemeindeleiter und sagst, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Wenn Gott jetzt nicht endlich reagiert. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz und sagst, es ist so gemein, was ich erleben muss. Vielleicht gesundheitlich, dass du sagst, der Arzt hat mir nicht mehr viel Zeit gegeben. Warum gerade ich? Wenn du in einer Sackgasse steckst, Halleluja, als liebes Kind Gottes, vergiss es nicht. Er hat dich im Blick. Manchmal lässt er uns auch ins Leere laufen, bis wir ins Nachdenken kommen und sagen, meine Berufung, die habe ich eigentlich hinten angestellt. Meine Prioritätenliste, erstens, zweitens, drittens, da habe ich Werte vertauscht, da sind einige Dinge nach oben gerutscht, die eigentlich nicht an die erste Stelle gehören. Und dann kann es sein, dass du in manchmal, bei mir, 2000, der große Aktienboom war da, die Kollegen haben jeden Mittag nur davon geredet, wie wieder die Aktien gestiegen sind, unter anderem auch ein MAM oder wie das hieß hier in Hameln, Geisterallee. Schwer begeistert, sind jetzt auch an der Börse und die Aktien, die wuchsen. Und das ist keine Sünde, Aktien zu haben. Aufgepasst, aber wo dein Schatz ist, was war da? Da ist auch dein Herz. Und ich habe mir Aktien gekauft, wohl überlegt mit einer guten Dividende. Naja gut, nicht auf der Sparkasse, ich lege es in Aktien an. 4% Dividende, da freut sich heute jeder drüber. Angelegt, ich mache es kurz, irgendwann gab es den großen Crash. Babcock war das, die haben U-Boote gebaut mit Atomantrieb, das war der Hit. Nur, sie wurden aufgekauft von einem anderen und mit einem Mal fielen die Kurse in den Keller. Falsche Prioritäten gesetzt. Mein Herz eingefangen von Dingen, die nicht auf Nummer 1 gehörten, sondern irgendwo unter ferner liefen. Ja, Gott lehrt uns manchmal Lektionen und die sind unterschiedlich. Nicht? Aber wichtig ist, dass du sensibel bist für sein Reden und für sein Wirken. Da steht Jesus am Ufer und er verliert dich nicht aus den Augen. Und Jesus spricht sie an. Kinder, das hat er gewusst, habt ihr nichts zu essen? Na, gemeine Frage, richtig in die Wunde reingehauen nochmal. Ne? Ihr habt doch die ganze Nacht gearbeitet. Was guckt ihr so betröppelt? Nein, nein, hat er nicht gesagt. Eine feine Frage, die sollte zur Ehrlichkeit aufrufen. Sie hätten ja sagen können, doch, wir haben ja auch Seetang gefunden, da kann man auch mal vegetarisch nicht ernähren, man muss nicht immer Fisch essen. Lass die Faulen ausreden, sei ehrlich und sag, nein, genauso haben sie es gemacht. Und dann, Jesus, was machst du? Hast du deine Berufung geändert? Sie sollten Menschen fischen. Dann sagte doch glatt zu diesen Fischern, werf das Netz zur Rechten, so werdet ihr es finden. Da warfen sie es und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Das war die Lösung. So muss Gott handeln. Aber Freunde, das war nur, um sie aufmerksam zu machen. Auf einen größeren als diesen prall gefüllten Fisch Fang, den sie da jetzt mit sich schleppen mussten. Er wollte sich selbst ihnen offenbaren, mitteilen. Und das ist so großartig, wie Jesus das macht in einer feinen Art und Weise. Es war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte. Und ich habe hier einmal Unterlagen mitgebracht. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich muss es mal vorsichtig hochheben. Eine rote Mappe. Da geht euch doch innerlich schon der Hut hoch. Eine rote Mappe, was willst du damit? Oh, mein Lieber, das sind Unterlagen für die private Insolvenz. Früher sagte man Offenbarungseid leisten. Wenn du pleite bist und nicht mehr deine Schulden bezahlst, gab es die Möglichkeit, einen Offenbarungseid, wie geht das? Ich glaube so irgendwie, einen Offenbarungseid zu leisten. Das ist alles, was ich habe. Ich schwöre bei Gott, und wir sollen nicht schwören, aber ich versichere, ich habe keine Gelder mehr. Offenbarungseid. Du musst dich, was sagt man so im übertragenen Sinne, nackt machen. Also die Hosentaschen nach außen krempeln, was ist da alles drin? Hast du da noch Kleingeld? Sind da noch irgendwelche Scheine versteckt? Hast du noch irgendwelche heimlichen Wertsachen in deiner Westentasche? Offenbarungseid wurde umgewandelt in eidesstattliche Versicherung. Und dann geht's los. Hier sind die Unterlagen Ihrer Checkliste. Hier ist meine Steuererklärung. Wollt ihr die mal sehen? Ja, ich weiß, na klar, gerne. Da wollte ich schon immer mal reingucken. Das mögen wir nicht, dass das Innerste nach außen gekehrt wird. Dann denke ich an die Gesundheitsakte bei der Krankenkasse, dann musst du da mal anrufen. Oder kriegst du mit mal mit, der steht so proper da, aber das ist ja eigentlich ein menschliches Wrack. Es kann alles passieren. Vor Gott darfst du mit deiner Krankenakte hintreten. Vor Gott darfst du mit deiner eidesstattlichen Versicherung hintreten. Ja, so vor Gott darfst du sogar mit deinem Bundeszentralregisterauszug hintreten. Bundeszentralregister, wo jedes Vergehen, jede Straftat aufgezeichnet wird. Offenbarungseid oder Offenbarung, dritte Offenbarung. Wer möchte sich da schon gerne auch von seiner nicht so angenehmen Seite zeigen? Bei Jesus geht das. Wir haben nichts gefangen. Wir sind eigentlich an der falschen Stelle. Als Zeugen hast du uns eingeladen. Du hast uns geschult als unser Lehrer. Wir waren Nachfolger gewesen. Wir haben mit dir gegessen, getrunken, sogar zusammen geschlafen. Und wir haben gesehen, wie du gehandelt und wie du reagiert hast. Und jetzt sind sie am See Genezareth eigentlich am falschen Platz. Und Jesus lässt sie nicht einfach, wie sagt man, fallen, wie eine heiße Kartoffel, vergriffen, vertan. Sondern er steht am Ufer, und das ist unglaublich, nach ihrem Bekenntnis, wir haben nichts. Da erkennt Petrus aufgrund einer früheren Begebenheit, ihr erinnert euch, er hatte schon mal einen großen Fischzug getan. Und was sagte er anschließend zu Jesus, als er ihn im Boot hatte und die große Menge Fische stand, da fiel er nieder und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagte zu ihm, hinfort sollst du Menschen fischen. Er wusste, großer Fischfang hängt immer zusammen mit Jesus. Und in diesem Augenblick erkannte er, dass es der Herr war. Johannes hat es ihm auch nochmal gesagt, es ist der Herr. Und er gürtet sich Obergewand und dann springt er ins Wasser. Und die anderen Jünger, einer muss ja die Arbeit machen, ist oft so. Der Vorreiter, ja, ich bin der Erste, wo ich bin, ist vorn. Die haben die Fische an Land gebracht, als sie austraten, unglaublich, da sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Na nun, ist Jesus schon einkaufen gewesen? Er hat dafür gesorgt, dass sie nach ihrer anstrengenden Nacht mit einem leeren Magen als allererstes und zunächst sich einmal satt essen konnten. Und ich weiß nicht, wie das Gespräch gelaufen ist. Habt ihr da so eine Idee? Die Unsicherheit mit der Auferstehung. Jesus war da, dann war plötzlich wieder weg. Die Emmaus-Jünger erlebten ihn, wobei, als er das Brot brach. Habt ihr das hier gelesen? Als er das Brot brach. Jesus sprach, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und sie kamen mit ihren 153 Fischen. Das Netz zerriss nicht, war schon außergewöhnlich. So eine Menge zappelnder Wesen, Fische. Da spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Jesus lädt sie ein.
Keiner unter ihnen fragte, wer bist du? Sie wussten, dass es Jesus war. Da kommt Jesus, steht hier, und nimmt das Brot. Gibt es ihnen, was vergessen ist? Ich vermute, er hat auch gedankt. Ich vermute, dass das Zeichen für die Jünger war. So hat er immer das Brot geteilt am Pessachfest oder am Sabbat, wenn sie ihn gefeiert haben. Er nahm das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen. Pessachtag hat er dann gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Aber hier nahm er das Brot und sagte, dankte, brach's, gab's ihnen, stärkt euch. Und sie erkannten, das ist unser Herr. Und ich denke, das ist so einzigartig, wie Jesus aus einer notvollen Situation für sie eine ganz starke Ermutigung macht. So dass Johannes die aufgeschrieben hat, diese Geschichte, die sollte man nicht vergessen. Sie wussten, dass es der Herr war. Und das ist das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir hätten wahrscheinlich eine Gardinenpredigt gehalten. Sag mal, habt ihr es nicht begriffen? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Wie oft habe ich euch gelehrt? Und ihr seid so dämlich und rennt zum See Genezareth. Das tut Jesus nicht. Gott ist ein guter Gott. Als ich im Krankenhaus lag mit einer chronisch-strukturalen Hirnblutung und es ging um Leben und Tod, neben mir einer verstorben, gleiche Erkrankung. Der andere kam weit aus dem Süddeutschland. Ich so, wieso sind Sie hier in Hannover? Ich habe meinen Arzt gefragt, wo sind die besten Hirnchirurgen? Und das ist hier das Nordstadt-Krankenhaus. Ach, sag ich, ich liege hier mehr oder weniger zufällig, weil ich auch so eine ähnliche Erkrankung habe. Und mittendrin kriege ich das Wort Gottes. Es ist auch so wie eine Offenbarung Jesu gewesen. In notvollen Situationen spricht das Wort Gottes sehr intensiv zu uns. Manchmal nur durch einen Vers. Und wie ich dort so lag, auf allen Vieren, wie so ein Maikäfer, ich war angewiesen auf medizinische und fachliche Pflege und Hilfe. Da spricht Gott auch zu mir. Im Vers 11, Psalm 91, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Da habe ich mich so gefreut. Ich liege hier nicht allein. Er hat schon einen Dienstboten. Nein, nicht einen. Hier steht Engeln. Mindestens zwei mir zur Seite gestellt. Da habe ich mich gefreut. Und das ist jetzt 20 Jahre, fast 20 Jahre her. Wahrscheinlich hatte er noch einen Auftrag. Wahrscheinlich sollte ich heute Morgen euch noch mal etwas mitteilen. Ich darf mal fragen, hat jemand etwas mitgenommen? Oder wäre es besser, wenn ich damals verstorben wäre? Ich glaube daran, dass Gott auch durch mich noch etwas mitteilen möchte und nicht nur der hier oben steht. Bitte, sondern das, was im Alltag passiert, und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr die Berufung, die Gott euch gegeben hat, nutzt, wo ihr könnt. Wenn ihr gefragt werdet, dass ihr sagt, oh ja, da kann ich mich gerne zu äußern. Ich weiß um meinen auferstandenen Herrn, der mich durchgetragen hat, der mich hält, der mir meine Sünde und meine Schuld vergeben hat, der mir Hoffnung gibt in Corona-Zeiten, dass ich ja nicht an Corona erkranke. Moment. Zu kurz gedacht. Der dafür sorgt, dass ich, wenn ich sterbe, bei ihm einmal sein werde. Und das ist ein starkes Zeugnis. Denn Paulus sagt, leben wir, dann leben wir dem Herrn. Dann sind wir für ihn da. Und wenn wir sterben, hat das Evangelium versagt. Nein. Dann sind wir des Herrn, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und das ist ein ungeheurer Trost, dass wir uns darauf eigentlich berufen dürfen und sagen, Halleluja, ich will sie doch wiedersehen. Meine Eltern. Arthur Scheidig, den kennt ihr gar nicht mehr. Heinz Ölschläger, hau den. Oh. Ich will sie wiedersehen. Sie haben geeifert für Gott, für sein Reich. Richard Strauss, den kennt ihr gar nicht mehr, ne? Das war der Gemeinde damals Leiter. Hier in Hameln. Egal. So viele sind uns vorausgegangen. Und wir wollen beim Herrn mit ihnen gemeinsam feiern und ihn ehren. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns Zukunft und Hoffnung gibst durch das Evangelium, dass wir darum wissen dürfen, dein Leiden und Sterben war nicht nur ein Schicksalsschlag, es war von dir bewusst geplant und durchgeführt, damit du uns erlöst, damit wir deine Herrlichkeit einmal sehen. Darum hast du gebeten, Johannes 17. Vater, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Danke, Herr. Wir werden staunen. Wir sagen als Menschen, Bauklötze staunen, aber das ist zu schwach, das ist zu wenig, das auszudrücken. Wir wissen um deine Macht, um deine Liebe, um deinen Frieden, Herr, den wir erfahren durften. Um deine Freundlichkeit, dass du uns immer begleitest, in den Höhen und in den Tiefen. Und dass du uns berufen hast, deine Zeugen zu sein, Zeugen der Auferstehung Jesu. Amen. Amen.